Lasst uns über Depressionen sprechen, weil es jeden treffen kann, weil wir uns das nicht einbilden, weil wir nicht einfach nur traurig oder müde sind, weil Menschen mit Depressionen sich von außen nur eines wünschen: Verständnis. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Nikolas Durster und ich habe heute wirklich eine ganz tolle, aufschlussreiche, motivierende Folge aufgenommen, denn ich habe ein Interview mit Mona Debus geführt, die eine Leiterin ist von einer von ganz vielen Stellen der Telefonseelsorge in Deutschland. Die Telefonseelsorge, die Telefonnummer habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ist eine Stelle, die man immer anrufen kann, ob man sich jetzt in einer Krise befindet, ob man einsam ist oder ob man sich vor allem, wenn man sich suizidal fühlt. Und Mona klärt auch über ganz viele Dinge auf. Wann ist es sinnvoll? Wo rufe ich an? Wie rufe ich an? Was kann ich vor allem noch tun, wenn ich gerade nicht anrufen kann? Also es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, dort schriftlich sich zu melden und trotzdem an Hilfe zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Ich begrüße dich, Mona. Du bist von der Telefonseelsorge und wir beide haben uns kennengelernt auf dem Patientenkongress der Deutschen Depressionshilfe.
So ist es. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Ihr seid mir damals aufgefallen. Ihr wart vier Frauen, glaube ich. Und wenn ich mich jetzt noch an unser kleines Interview dort erinnere, wart ihr vier hauptaktive Frauen für die Telefonseelsorge, die viel organisiert und Leute einteilt? Oder wie ist das? Welche Stelle hast du da genau?
Wir waren auf dem Patientenkongress Depression mit vier Leiterinnen aus drei verschiedenen Telefonseelsorgestellen. Und ein gerade verabschiedeter Leiter der Telefonseelsorge Deutschland hat ganz wunderbar gefasst, was man da tut. Du fragtest ja gerade, ne, was ist denn das, was ihr da macht? Er hat gesagt, wir begleiten die gut, die andere Menschen gut begleiten. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Ehrenamtlichen gut arbeiten können.
Telefonseelsorge, also für alle, die jetzt sagen, was ist das? Das ist diese Telefonnummer. Ich sag die jetzt einmal laut: 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1. Es gibt aber auch die 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 2 oder die 116, 123. Wo ist der Unterschied?
Es gibt ihn nicht mehr.
Okay.
Also man hat die Möglichkeit, über diese drei Nummern bei uns rauszukommen.
Also es gab mal einen Unterschied, brauchen wir nicht mehr thematisieren. Jetzt, ja, wenn ich da anrufe, komme ich immer an der gleichen Stelle raus.
An verschiedenen Stellen, aber es macht keinen Unterschied, welche Nummer man wählt.
Okay, also bei der Telefonseelsorge lande ich auf jeden Fall.
Ja, ganz genau.
So, und die Telefonseelsorge an sich, du hast ja jetzt schon gesagt, du bist jetzt eine Leiterin, hilfst ehrenamtlichen Menschen, die telefonieren und Menschen in Krisen begleiten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau, so ist das. Das ist unsere Aufgabe.
Die Menschen rufen so in jeglicher Form von Krise an. Und ich habe vorhin auf eurer Webseite was ganz Spannendes gesehen. Da stand, was genau ist denn eine Krise? Und dann geht es dann auch so durch so einen 1, 2, 3, 4 Typus durch. Aber vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal sagen, was ist denn eine Krise überhaupt und wann rufe ich euch denn überhaupt an?
Ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Du und alle Menschen sind eingeladen, uns dann anzurufen, wenn ihr das Gefühl habt, es ist gut, das zu tun. Ich möchte jetzt gerne mit einem Menschen sprechen. Und ich glaube, da kommen wir dann auch zum ersten Teil der Frage, was ist eigentlich eine Krise? Es ist das, was für dich eine ist. Und wenn für dich gerade ganz schwer ist, zu entscheiden, ziehe ich jetzt das blaue T-Shirt an oder doch das weiße, und es steckt eine Not dahinter, die du alleine gerade nicht gut lösen kannst, dann bist du wirklich sehr herzlich eingeladen anzurufen. Und Das zeigt, glaube ich, das Spektrum. Denn natürlich haben wir alle, du und ich glaube auch alle, die uns hören, eine Idee von dem, was man sonst als Krise versteht. Ne? Natürlich sind auch die suizidalen Krisen gemeint. Natürlich ist der Tod eines nahen Angehörigen gemeint. Eine tiefe Trauer, natürlich auch eine schwere Depression, eine andere psychische Erkrankung, Trennung, Probleme in der Partnerschaft, mit der Nachbarschaft. Es ist alles erlaubt. Es ist sogar erlaubt, uns anzurufen und zu sagen, ich möchte Ihnen einfach mal erzählen, heute war so ein guter Tag, ich will's gerade mal loswerden und mit jemandem teilen.
Da sagst du was, also du nimmst quasi was vorweg. Es ist ja auch eine Präventionsmaßnahme gegen Einsamkeit.
Ja, das stimmt. Und Einsamkeit ist eines der häufigsten Themen tatsächlich, über die wir sprechen. Uns rufen viele Menschen an, weil ihnen gerade in diesem Moment oder dauerhaft jemand fehlt. Selbst für so etwas wie Zeugin, Zeuge des Alltags sein. Also der Mensch, mit dem man sagen kann, na ja, also heute Mittag habe ich übrigens Erbsen gekocht, da sind noch welche im Kühlschrank. Also diese kleinen Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, dass es den Menschen gibt, mit dem ich diesen Alltag teilen kann und ein Zeuge habe für meinen Alltag, das fehlt oft. Und dann kann es sein, dass auch das etwas ist, was ans Telefon treibt. Und das ist okay.
Ja, finde ich auch schön. Also zurück nochmal zum vorherigen Appell, den ich aber auch nochmal wirklich wiederholen möchte. Es gibt keine Krise, die jetzt irgendwie geeignet ist, um bei euch anzurufen, sondern wenn ich mich so fühle, dass ich bei euch anrufen möchte, egal wie groß die Krise in meinen Augen für die anderen erscheinen mag, für mich ist sie groß genug, euch anzurufen, dann reicht es auch aus.
So ist es. Das gebietet der Respekt. Der Respekt vom Lebensentwurf und vom Leben und Erleben des anderen. Und darum nehmen wir wirklich ernst, was uns begegnet.
Genau, und es ist ja auch tatsächlich so, dass jeder selbst für sich eben einen Krisenzustand erreichen kann. Und ich stelle mir trotzdem vor, dass es Menschen oft zurückhält, weil sie sich Gedanken darüber machen, was denkt denn die andere Person über mich? Kannst du den Menschen, die solche Ängste haben, vielleicht ein bisschen die Angst nehmen?
Es ist ja ganz schwer, Menschen die Angst zu nehmen, ne? Weil die Angst ja auch eine Funktion erfüllt. Aber ich kann sehr, sehr dazu einladen, es zu versuchen und dann zu erleben, dass jemand den Hörer abnimmt und freundlich sagt, Telefonseelsorge. Und dass dann diesem Satz, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin, ich weiß gar nicht, ob ich über das sprechen darf, was mich bewegt. Es kommt mir so vor, als nehme ich jemand anderem den Platz weg. Das sind ja solche Sätze. Man darf dann darauf hoffen, dass wir dem wiederum einladend und freundlich begegnen und sagen, ach, erzählen Sie doch einfach mal los. Ich bin da, ich höre zu.
Ja, ist auch etwas, was ich in meinem Buch, ich habe eure Telefonnummer in meinem Buch ganz vorne drin stehen und darunter aber auch stehen, du kannst da einfach anrufen. Da sind keine Menschen, die dich verurteilen oder irgendetwas bewerten, sondern die hören dir zu und nehmen dich ernst. Das können wir so stehen lassen.
Das können wir genauso stehen lassen. Da setze ich einen Punkt dahinter, hinter deinen Satz.
Sehr gut. Bevor wir jetzt gleich nochmal zur Einsamkeit kommen, also wie gesagt, ich habe da diesen Typus gefunden, Phasen einer Krise. Und man unterscheidet vier Phasen einer Krise. Fand ich eigentlich ganz spannend. Und es ging los mit der Eins, Schock, dem nicht wahrhaben wollen. Also da sind wir jetzt ein bisschen weg von der Einsamkeit, aber eine Krise kann sein, dass ich sage, oh, ich will gerade irgendwas nicht wahrhaben. Hast du da mal ein Beispiel, irgendwas, was vielleicht auch bei euch aufgetaucht ist?
Naja, also wenn wir in Phasen denken wollen, und beschreiben die als etwas, was man nicht wahrhaben will, das ist ja dann was sehr Vorbewusstes, ne? Dann ist das auch schwer herauszufinden im Gespräch. Dann kann es also sein, wir sprechen erstmal über irgendetwas und erfühlen so ganz allmählich, dass es etwas dahinter gibt. Und das kommt durchaus vor, ne? Dass wir sprechen, eine ganze Weile im Kontakt sind, aber es entsteht irgendwann das Gefühl, sprechen wir eigentlich über das Eigentliche? Und es ist okay, uns das Eigentliche gar nicht zu nennen und trotzdem im Kontakt zu sein, aber wir möchten das möglich machen.
Das kann ich sehr gut verstehen und es macht auch total Sinn, wenn du das so sagst. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, also als psychologischer Berater, ich habe ja auch sehr viele Gespräche. Für mich geht es aber darum, das dahinter zu finden. Das ist das, was die Menschen dann wahrscheinlich, nachdem sie mit euch telefoniert haben, bei mir rausfinden wollen. Um was geht es denn eigentlich? Auch wenn das natürlich sehr unbewusst sein kann. Ne? Weil hier steht auch, dass dieser Krisenmodus ja irgendwie so ein gelähmtes Dasein sein kann, also dieses Verleugnen der Realität, wo man einfach sagt, boah, ich komme jetzt einfach gerade gar nicht klar mit der Situation. Ich bin einfach überfordert.
Ja, und wenn wir da jetzt mal eine ganz heftige Krise nehmen, der Tod eines nahen Angehörigen, das kann sich ja wirklich auch in Äußerungen äußern, also in der Verleugnung des Todes des nahen Angehörigen. Nein, der kommt doch gleich noch. Der ist doch gerade nur, der ist jetzt nur zum Einkaufen. Der wird jetzt gleich seinen Schlüssel im Schloss umdrehen und dann ist er wieder da.
Also brutales Beispiel finde ich sowieso, weil das für jeden ja so individuell auch sich auswirken kann. Ne? Und vor allem in so einer Familienhierarchie, was da oft stattfindet. Da, wenn jetzt, ich sag mal, die Oma stirbt, ja, dann ist das für das Enkelchen etwas, das sich schon auch dramatisch auswirken kann und vielleicht auch traumatisch. Für den Opa, der aber 50 Jahre mit der Oma zusammen gelebt hat und verheiratet war, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Auswirkung. Und innerhalb dieser Hierarchien, wirkt sich so eine Krise dann ja auch anders aus.
Du machst die Hierarchien gerade an der Generationenfolge fest und wir erleben sehr, dass es an Beziehungen hängt, an Beziehungsdichte, an Beziehungsnähe, wie tief etwas wirkt. Und das kann tatsächlich sehr unterschiedlich sein und muss gar nicht unbedingt mit der verwandtschaftlichen Nähe sozusagen zusammenhängen.
Nee, muss es, aber kann. Ne? Also es kann dann innerhalb dessen. Und für mich ist dann auch immer spannend, es gibt ja Menschen, die sagen, ja gut, ist jetzt halt so, da darf man 2 Wochen trauern. Und die Menschen, die das dann länger machen, da sagt man, jetzt reiß dich mal zusammen. Ne? Was sagst du dazu? Wo kommt das her?
Also ich kann zunächst sagen, dass wir das sehr oft am Telefon hören. Meine Familie kann es nicht mehr hören. Meine Freunde können es nicht mehr hören. Und dann gibt es noch die, die ganz guten Rat haben und Trauerphasen glauben zu kennen und belehren zu müssen, in welcher Phase man jetzt gerade ist. Naja, ich glaube, solche Gedanken, du fragtest, woher kommt's, ne? Ich glaube, solche Gedanken kommen aus einem ganz, ganz menschlichen Bedürfnis, nämlich Ordnung zu schaffen, etwas zu verstehen, zu klassifizieren. Also es gibt in der Trauer gibt es Phasen und wenn ich diese Phasen durchlaufen habe, super. Und dann habe ich das auch irgendwann geschafft. Und dann liegt die Trauer auch ganz bestimmt hinter mir oder sie wird kleiner. Also ich glaube, dass wir sowas postulieren, das hat was mit einer Ordnungssehnsucht zu tun, die Dinge in den Griff bekommen. Und ich glaube, man bekommt sie so gar nicht in den Griff.
Und dieses Einordnen ist aber auch Teil der Telefonseelsorge dann, oder?
Die Telefonseelsorge verhilft, glaube ich, eher dazu, die innere Ordnung, die ein Mensch mitbringt, seine je eigene Ordnung zu verstehen und zu stützen. Und wenn die darin besteht, zu sagen, ganz echt, mir sagen alle, ich muss jetzt mal aufhören zu trauern, dann besteht unsere Unterstützung darin zu sagen, wenn Sie jetzt noch trauern, dann ist das so, dann ist das Ihr Weg. Das kann man doch nicht abkürzen. Also die innere Ordnung, die sagt doch dem Menschen sehr genau, wo er gerade steht. Und das ist unsere Aufgabe, die zu stützen.
Das finde ich gut, das Beispiel auch so die innere Ordnung. Die wird ja dann durcheinander gebracht, dadurch, dass mir jemand anderes sagt, dass die vielleicht nicht okay ist.
Ja. Und damit geht ja ganz stark das Gefühl einher, nicht nur deine Ordnung ist nicht okay, sondern irgendwie auch du bist nicht okay, ne? Also das, gerade in so einer vulnerablen Situation führt das ja dazu, dass man sich total in Frage stellt. Gerade wenn die ganze Umwelt drumherum anscheinend ganz genau weiß, wie das Leben zu gehen hat. Und oft gar nicht aus bösem Willen, ne, sondern weil es natürlich auch in der Umgebung eine eigene Überforderung gibt mit der Situation, ja.
Hast du denn vielleicht einfach Tipps, Tricks parat, was in so einer Krise helfen kann? Also was du vielleicht auch den Ehrenamtlichen mitgibst, schulst oder was die vielleicht den Anrufern mitgeben und sagen, wenn wir aufgelegt haben, kann man das noch machen?
Naja, also wir glauben schon sehr daran, dass Begegnung hilft. Na, also das ist ja das, was wir tun, das Nicht-Alleinsein mit etwas und das Mitgehen in die Tiefe des Erlebens, ohne den anderen rausbugsieren zu wollen. Und wenn es das gibt, auch außerhalb des Gesprächs, dann sind wir sehr froh. Trotzdem ist es nicht immer gut, jemanden mit der Nase reinzuschubsen in die Leere, die möglicherweise ist. Denn vielleicht ist es so, dass es genau diese Menschen nicht gibt. Sondern die, die sagen, hör mal, das muss doch jetzt mal aufhören.
Wobei das ja vielleicht dann auch geklärt werden kann, dass das trotzdem okay ist, dass jeder trauern darf, so lange und so, wie er es eben selbst möchte.
So ist es.
Begegnung ist was Tolles. Habt ihr denn oder gibt es denn bei euch die Möglichkeit, in Präsenzbegegnung zu kommen oder gibt es bei euch nur die Möglichkeit des Telefonanrufs?
Es gibt einige wenige Stellen in Deutschland, die auch Face-to-Face-Beratung anbieten. Die kann man sich dann ergoogeln, diese Stellen. Und ansonsten findet man sozusagen die Stelle nicht, mit der man es zu tun hat, am Telefon, in Mail und Chat, denn da sind wir anonym.
Verstehe, genau. Ich sehe jetzt auch, also man kann mit euch telefonieren. Und wenn das, also für viele Menschen ist Telefonieren ja auch etwas, geht gerade gar nicht, ne? Das erzählen mir viele in einigen Situationen. Und ich kann das aus meinen schweren Depressionszeiten auch noch bestätigen. Da habe ich noch nicht mal einen Hausarzt anrufen können. Und das als Unternehmer, der vorher hunderte Kundenkontakte im Monat hinter sich gebracht hat. Deswegen kann man mit euch auch chatten oder E-Mailen.
Ja, genau, so ist es. Wir haben zwei Online-Formate, in denen man uns auch begegnen kann und beide werden wirklich gerne genutzt.
Wie komme ich denn zu euch in den Chat? Wo muss ich denn da hin?
Da musst du und alle anderen, die es gerne möchten, auf die Internetseite der Telefonseelsorge Deutschland, telefonseelsorge.de. Und dort findet man eine Anmeldemaske, in der man sich einen Nickname vergibt und eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Also wir haben tatsächlich einen Anmeldeschritt, den man doch tatsächlich durchlaufen muss, damit es uns möglich ist, die Daten gut zu schützen. Das ist uns sehr wichtig. Das ist ein sehr hohes Gut der Telefonseelsorge. Darum muss man dieses Anmeldeverfahren durchlaufen, was doch ein paar Schritte enthält und manchmal auch eine gewisse Frustration auslöst, aber sie hat einen guten Grund, einen schützenden Grund. Ja, und dann kann man sich aussuchen, möchte ich mailen oder chatten und loggt sich in den entsprechenden Bereich ein und legt los.
Genau, das ist das, was ich auch unten auf der Seite sehe. Also wenn man bei euch auf der Seite runterscrollt, da ist das wirklich schön groß und erreichbar. Telefon, Chat, E-Mail. Es gibt dann aber noch den Punkt vor Ort. Also da kann ich dann auch schauen, habe ich die Möglichkeit, vielleicht doch vor Ort jemanden zu haben, weil ich eben jemand bin, der gerne in die direkte Begegnung geht. Und dann gibt es noch den Punkt Kompass. Habe ich gerade mal geöffnet. Und da leitet es mich zu einer Google Play oder App Store App weiter, wenn ich das richtig sehe. Was ist das denn?
Das ist der Krisenkompass. Das ist eine App, die von der Telefonseelsorge entwickelt wurde. Auch sie hoch datengeschützt. Das ist uns auch da sehr wichtig. Und diese App kann man sich kostenfrei downloaden und kann dann mit ihr umgehen. Und das jenseits von Erreichbarkeit, von Öffnungszeiten. Also genau dann, wenn man etwas gerne in der Hand haben will. Da gibt es ein paar voreingestellte Dinge zum Umgang mit Krisen, ursprünglich mal nur mit suizidalen Krisen, inzwischen allgemein mit Krisen. Und man kann diesen Kompass auch selber befüllen mit etwas, was viele Menschen zum Beispiel in Therapien lernen, mit einem Notfallkoffer. Man kann sich dort seine Skills hinterlegen, seine Notfallkontakte und so weiter. So dass man in der Krise, wenn es ja schwer ist, Dinge überhaupt noch zu klären in sich, noch zu wissen, einen Zugriff darauf zu haben, ne? So dass man dann etwas hat, wo man einfach nur noch schaut, ah ja, okay, das habe ich mir in guten Zeiten hinterlegt, jetzt greife ich nur noch rein.
Das finde ich super sinnvoll. Das ist auch das Erste, was ich ganz oft mit Klienten mache und sage, lass uns mal so einen Notfallkoffer anlegen, weil du hast recht, wenn man dann was vorbereitet hat, wenn man in so eine Attacke kommt oder in so eine Krise, manchmal kann man die ja nicht vorhersehen, aber du weißt ja, ich bin gerade in einer Phase, in der es mir einfach passieren kann. Da kann man nicht mehr wirklich rational denken und sagen, ich rufe jetzt den oder den an oder ich habe mir ja das und das gedacht, das mache ich dann. Also viele sagen ja dann, oh, ich hab da schon was, und sage ich, nee, lass es uns aufschreiben, weil wenn du nur noch eine Liste hast oder eine Kurzwahl im Handy, dann ist es viel leichter, als wenn ich mich an irgendwas erinnern muss, was da nicht funktioniert. Und das
Ja.
alleine das Wissen, dass es diesen Koffer gibt, hilft ja oft schon, dass weniger Attacken oder gar keine mehr kommt oder dass man dadurch ganz, ganz viel schneller rauskommt.
Ja, das ist das Spannende, ne? Das Wissen um das Hilfsmittel hilft dabei, es nicht zu brauchen, ne? Ja.
Finde ich eine spannende Sache. Also da steht noch ein Stimmungsbarometer, kann man sich noch also so abspeichern, ne? Wie geht es mir über einen längeren Zeitraum? Was ich auch super sinnvoll finde, mit meinem Depressionstagebuch mache ich ja was Ähnliches, dass man eben schaut, gibt es bestimmte Tage, Menschen, gibt es bestimmte, also Frauen im Zyklus zum Beispiel, da kann das ja auch mal vorkommen. Es gibt ja viele, die damit wirklich große Probleme haben, das dann aber innerhalb von solchen psychischen Krisen gar nicht auf dem Schirm haben.
Ja.
Weiß nicht, ob du das selber kennst oder von Anrufen vielleicht, aber ich habe ganz oft Klientinnen, die immer wieder zu dieser Zeit auch getrackt haben und sagen, hey, jetzt habe ich zum dritten, vierten Mal exakt zum gleichen Zykluszeitpunkt ein Problem mit meiner mentalen Stärke. Ich habe das früher gar nicht gewusst.
Ich muss da ein bisschen schmunzeln. Das habe ich so noch nicht gehört, dass es eine Frau über einen längeren Zeitraum nicht weiß, aber mag wohl sein, ja.
Ehrlich, also ist mir jetzt schon ganz oft begegnet, dass das gar kein Thema war. Aber also ich habe das Thema ja selbst nicht, bin ein Mann. Aber meine Partnerin hat mich da erst draufgebracht, weil die hat ganz große Probleme mit dem Zyklus. Und mir auch erzählt, dass sie immer wieder bei Ärzten, auch bei Ärztinnen erlebt, auch bei Therapeuten oder Psychiatern, dass dort gar nicht auf den Zyklus geachtet wird. Was ich immer ja, schon eine Lücke finde, die man eigentlich schon so ein bisschen beachten müsste, ne? Wenn jetzt eine Klientin vor mir sitzt und irgendwie 3 Wochen lang okay gewirkt hat, so von der Stimmung und von der Stabilität her, und dann plötzlich nicht, dann müsste man schon auch fragen, wo sind wir denn im Zyklus? Also es ist etwas, was ich mit meinen Klientinnen immer mache, und es hat schon einen enormen Einfluss auf die Frauen.
Und ich glaube, das ist wirklich die Krux der Frauenmedizin, ne? Dass Frauen nicht medizinisch ernsthaft in den Blick genommen werden. Also ich setze da sehr auf Gendermedizin und ich hoffe, sie kommt voran. Ja.
Aber also ich frage mich da immer, woher kommt denn das? Also warum fällt es denn so runter? Es gibt ja auch Ärztinnen in Deutschland, ganz viele. Und trotzdem gibt es keine, jetzt schweifen wir zwar ein bisschen ab, aber es gibt keine standardisierten Möglichkeiten, dass man sagt, hey, was ist denn mit dem Zyklus und wie schwer beeinflusst der mich denn? Oder ne, was mache ich dann damit?
Naja, ich glaube, das ist wirklich eine Bewusstseinsfrage, ne? Die Medizin ist im Moment ja noch immer noch stark geprägt durch männliche Forschung, also tatsächlich auch an männlichen Modellen. Und solange sind die Ergebnisse, die wir erzielen, ja auch männlich. Und das wird noch eine Weile dauern.
Ja, ich musste jetzt gerade nachdenken und dachte so, naja, also mir ist es ja auch gelungen, das herauszufinden, dass Frauen da Probleme haben, und das so in meine tägliche Arbeit mit einzubinden. Ich weiß, in meinem Workbook gibt es eine ganze Abteilung, wo Frauen sich quasi über ihren Zyklus erstmal bewusst werden dürfen, die es halt noch nicht sind, ne? Und dann auch zu mir sagen, Mensch, das wusste ich nicht, dass ich 3 Tage im Monat quasi schon die Uhr nachstellen kann, dass es mir da nicht gut geht und ich da vielleicht eine Krise habe. Jetzt dachte ich, dass das vielleicht etwas ist, wo du sagst, hey, da rufen oft Frauen bei uns an, die einfach zyklustechnisch große Probleme haben und jemanden zum Sprechen brauchen.
Kann ich nicht bestätigen.
Kannst du nicht bestätigen, na gut. Also wir fassen nochmal zusammen. Bei euch darf man anrufen, wenn man sich nicht gut fühlt. Die Krise muss nicht ausgewachsen sein, sondern kann auch sein, dass ich mich einfach einsam fühle und jetzt gerade merke, wow, ich brauche jetzt jemanden. Ich kann mich bei euch per Telefon melden. Telefonnummern sage ich am Ende auch nochmal. Die verbinden immer mit der Telefonseelsorge alle 3 Telefonnummern, die wir vorhin genannt haben. Ich kann aber auch per Chat oder per E-Mail über Text mit euch in Kontakt kommen, wenn es mir gerade nicht gut genug für ein Telefonat geht. Ich habe die Möglichkeit, in Präsenz mit euch in Kontakt zu kommen, aber das ist regional dann davon abhängig, ob es eben die Möglichkeit auch gibt. Muss ich mich ein bisschen auf der Website umgucken. Und es gibt eine App, die ich downloaden kann, mit der ich ein bisschen tracken kann und die ich vielleicht auch zum Sprechen mit euch ja nutzen kann, das Stimmungsbarometer nutzen kann und sagen kann, ich habe jetzt da einen Notfallkoffer, wie gehe ich damit um?
Wunderbare Zusammenfassung.
Gibt es da noch irgendwas hinzuzufügen von deiner Seite?
Ich glaube, ich kann sehr von Herzen hinzufügen, dass uns alle Menschen willkommen sind und dass man es doch einfach versuchen kann, ohne ein defizitäres Gefühl, ohne das Gefühl, dass es irgendwie doof ist, wenn es einem nicht gut geht, oder dass es doof ist, sich zu melden, wenn es einem gut geht. Uns sind Menschen willkommen und hier begegnen 7.700 Ehrenamtliche etwa 1,7 Anrufern, 1,7 Millionen Anrufern pro Jahr. Und wir tun das sehr gerne.
7.700 ehrenamtlich, hast du gerade gesagt?
Ja,
Das ist
deutschlandweit.
schon sehr, sehr ordentlich und sehr schön. Es war auch jetzt ein schönes Statement. Uns sind Menschen willkommen, finde ich sehr, sehr schön. Ich habe aber auch gesehen auf eurer Website, man kann bei euch mitmachen. Also irgendwie kommen ja auch Ehrenamtliche zu euch.
Ja.
Gibt es denn vielleicht etwas, wo du sagst oder wo du Menschen ansprechen möchtest, die jetzt sagen, Mensch, fühle ich mich bereit oder möchte ich gern mitmachen?
Ja, da kann ich glühend von sprechen, denn ich finde, es ist tatsächlich ein wunderbares Ehrenamt. Es ist eine wunderbare Ausbildung zu diesem Ehrenamt, eine sehr fundierte Ausbildung, die über ein Jahr geht, etwa 150 Stunden, in der man sehr, sehr viel lernt, sehr viel wächst. Es ist Gelegenheit zu eigenem Wachstum und in der man merkt, wie wunderschön das ist, gut zu begegnen. Wie sich das anfühlt, sich weit zu machen für andere. Ich finde, es ist das schönste Ehrenamt, das man haben kann.
Also da gibt es auch auf eurer Webseite wieder einen Menüpunkt mitmachen. Na, kommen Sie in unser ehrenamtlichen Team. Dann kann man sich die Standorte angucken und kann sich da bewerben wahrscheinlich einfach, oder?
Ja, genau. Das tut man dann bei den entsprechenden Stellen. Es gibt in Deutschland etwas mehr als 100 Dienststellen und da sucht man sich dann die in seiner Nähe aus, schaut dort, dass es vielleicht ein Kontaktformular gibt oder eine Mailadresse. Das ist ein bisschen unterschiedlich und spricht auf diese Weise dann die Hauptamtlichen an. Die Stellenleitungen bewirbt sich dort und dann geht's je nach Stelle ein bisschen unterschiedlich weiter, aber so geht der Weg.
Ach so, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Ausbildung ist dann für Hauptamtliche oder auch für Ehrenamtliche?
Die Ausbildung ist von Hauptamtlichen für Ehrenamtliche.
Ah, okay, so rum war es. Sehr gut. Das heißt aber auch, also ich finde es eine super Möglichkeit, wenn ich mich als Ehrenamtlicher ausbilden lasse, dass, selbst wenn ich aus einer Krise rauskomme und das machen möchte, hilft mir das ja auch wieder, mich weiter zu reflektieren, weiter zu entwickeln, ne? Und dann zu sagen, ich bin für andere da. Für andere da sein ist ja grundsätzlich schön. Ich finde aber auch immer gut, wenn man gelernt hat, so für sich auch die Grenzen zu ziehen und zu wissen, wie weit oder wie tief darf ich das bei mir eigentlich selbst zulassen. Ja, das ist eine Herausforderung, die, glaube ich, jeder hat, der mit Menschen arbeitet.
Das stimmt und das ist ein wesentlicher Teil der Ausbildung. Der besteht darin, sich gut zu unterscheiden. Was ist deins und was ist meins? Was ist dein Leben, was ist meins? Was sind deine Gefühle, in die ich mich einfühle, die ich mitgehe und was sind meine Gefühle? Also es ist nötig zu lernen, in Nicht-Identifikation zu sein, sondern zu wissen, du bist du und ich begleite dich und ich gehe mit dir. Und ich gehe auch mit dir in die Tiefe, aber es ist deine Tiefe.
Genau, und ich muss dann die Fragen, die beim anderen aufkommen, nicht bei mir selbst hinterfragen. Was manchmal so
Manchmal
aufkommt.
kannst du auch helfen, aber ich muss zumindest nicht die Gefühle des anderen selber als eigene durchleben. Ne? Das muss ich nicht. Ich kann sie mitfühlen, ich kann die Trauer des anderen mitfühlen, die depressive Leere, ich kann sie mitfühlen, aber sie muss nicht meine eigene werden und sie sollte es auch nicht tun, denn sonst kann ich gar nicht mehr gut begegnen. Dann bin ich ja plötzlich identisch geworden mit meinem Gegenüber.
Dann kann es schwierig werden.
Ja.
Diese Ausbildung, 150 Stunden, hast du gesagt, geht über ein Jahr. Das heißt, als Ehrenamtlicher kann ich das schon gut stemmen, irgendwie nebenbei oder abends, oder wie funktioniert das?
Das organisieren die Stellen sehr, sehr
Ah,
unterschiedlich.
okay.
In meiner Stelle sind es Samstage, einmal im Monat, ein ganzer Samstag. Andere Stellen bilden quasi kontinuierlich an einem Wochentag über ein Jahr hinweg, über dann weniger Stunden aus. Und das gehört zu den Dingen, die man vorab gut besprechen muss. Passt das wirklich in mein Leben? Denn es wird ein hohes Engagement erwartet. Das ist so. Eine hohe Verlässlichkeit, eine hohe Vertrauenswürdigkeit und dass man sich unbedingt an die Schweigepflicht hält.
Und wenn ich dann als Ehrenamtlicher mich engagiere, ich habe dann, gibt es dann Dienstpläne oder Pläne, wo ich verfügbar sein muss am Telefon? Oder bin ich dann in einer Zentrale? Mache ich das von zu Hause? Wie kannst du da noch was drüber sagen?
Ja, wir machen das nicht von zu Hause, denn wir unterliegen dem Seelsorgegeheimnisgesetz. Die Träger der Telefonseelsorge sind ja die evangelische und katholische Kirche. Wir sind also bewusst Telefonseelsorge, nicht Telefonberatung. Und es gibt da einen Gesetzestext, das Seelsorgegeheimnisgesetz. Und das hat für uns zur Folge eine wunderbare Folge, dass wir in einer Dienststelle sind. Und von dort aus wird telefoniert in diesen etwa 105 Stellen in Deutschland. In einem geschützten Raum mit einer geschlossenen Tür, mit einem geschützten Computersystem, so dass nicht Mann, Maus, Kind und Kegel reinlaufen kann.
Absolut, was ja super sinnvoll ist, dass ich mich auch konzentrieren kann und wirklich für die Menschen, die alle willkommen sind, da sein kann.
Genau, und organisiert sind wir in einem Dienstplan tatsächlich. Also jede Stelle hat einen Dienstplan und in den schreiben sich die Ehrenamtlichen ein, so dass wir wirklich gut dafür sorgen können, dass geschieht, was wir zusichern. 24/7. Das Alleinstellungsmerkmal der Telefonseelsorge rund um die Uhr auch wirklich erreichbar zu sein. Manchmal mit ein paar mehr Versuchen, weil es viele Menschen versuchen. Manchmal braucht man ein bisschen Geduld. Und trotzdem hoffen wir sehr, dass die Menschen sie nicht verlieren und nicht aufgeben.
Dann lass uns doch jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal über ein ganz wichtiges Thema reden. Sehe ich bei euch auf der Website auch überall an verschiedenen Stellen, Suizidprävention. Das finde ich immer wichtig, dass jemand mit Suizidalität sich ja vielleicht sogar total ermutigt fühlt, euch anzurufen. Weil es ist ja ein Krisenzustand, es ist oft eine Emotionalität, in der wir uns da befinden. Wir sind nicht mehr fähig, rational zu denken. Und natürlich fühlt sich erstmal alles so an, als wäre das so, wie es ist, gerade richtig. Aber es ist wichtig, das sich vielleicht auch von jemand anderem mal einordnen zu lassen, gerade wenn man so suizidale Gedanken hat. Was kannst du denn dazu sagen?
Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt und freue mich auch, dass du ihn ansprichst. Also in einer suizidalen Krise anzurufen, das kann Leben retten. Und doch ist es so, dass wir nicht dazu antreten, Menschen einfach die Suizidgedanken auszureden, sondern wir nehmen sie wirklich sehr, sehr ernst mit dem, wie sie sich da gerade fühlen. Und begegnen auch dem in aller Tiefe, in der es eben auch ist. Denn wenn wir uns da einfach einseitig auf die Seite des Lebens stellen, dann muss doch unser Gegenüber immer stärker beweisen, wie es sich gerade fühlt. Das kann ja nicht sein, dass man in einem Seelsorgegespräch den Gegenbeweis antreten muss. Also wir können das sehr tief verstehen, dass es Menschen sehr, sehr schlecht gehen kann. Und wir freuen uns über Begegnung auch dann, und glauben sehr fest daran, dass genau das ist, was dann aber auch aus der Isolation holen kann, wenn doch zumindest mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger gesprochen wird.
Und warum, Mona, muss ich mich nicht schämen, wenn ich suizidale Gedanken habe?
Weil es so zutiefst menschlich ist. Es ist so alt wie die Menschheit und es gehört durchaus zum Leben dazu. Die allermeisten Menschen haben einmal im Leben zumindest so einen entfernten Suizidgedanken, so einen, der noch nicht ganz viel Durchschlagskraft hat, aber so, wenn das so weitergeht, dann steige ich hier aus, dann mache ich hier Schluss. Das ist was, also ich glaube, es wird nicht viele Menschen geben, die sagen, also nee, das ist mir hier völlig fern, das habe ich ja noch nie gehabt. Es ist einfach zutiefst menschlich. Und darum darf man sich damit auch zeigen. Und man darf sich bei uns ganz besonders damit zeigen, weil wir nicht eingreifen. Wir sprechen, wir sind da, aber wir fahren nicht hin und wir weisen nicht ein und wir schicken nicht die Polizei. Wir sind hochschweigepflichtlich und wir möchten sehr gerne, dass sich Menschen uns zeigen können, wenn es ihnen am allerschlechtesten geht, ohne genau diese Befürchtung, Bei uns melden sich dann die, die sagen, ja, meiner Therapeutin kann ich das nicht sagen, denn die weist mich dann ein. Ich sage dabei nicht, dass die Einweisung dann nicht auch eine gute Idee ist, aber mal aussprechen können, wie es einem geht, bei der Telefonseelsorge und dann vielleicht doch therapeutisch dahin kommen, dass ein Klinikaufenthalt mal eine gute Idee wäre. In dieser Balance sehe ich es. Es haben die unterschiedlichen Institutionen unterschiedliche Aufgaben und unsere ist es zu ermöglichen, frei zu sprechen.
Finde ich auch wieder eine super schöne Sache, weil ihr ja dann, also gerade das will ich nochmal betonen, ihr holt nicht die Polizei, ihr holt nicht die Feuerwehr, ihr ruft niemanden, sondern ihr seht die Menschen so, wie sie einfach bei euch ankommen. Ihr treibt niemandem die Gedanken aus, was überhaupt keinen Sinn machen würde aus meiner Sicht, sondern ihr seht die Nöte, die da sind. Also das ist ja sehr, sehr niedrigschwellig. Ich kann eine Nummer wählen, muss ich nicht, ich kann ja auch chatten. Und selbst im Chat bin ich ja so anonymisiert und ihr habt so eine Schweigepflicht, dass ihr es gar nicht weitergeben könntet. Selbst wenn jetzt jemand sagt, ich lege auf und es ist vorbei. Im schlimmsten Fall.
So ist es. Das müssen wir im schlimmsten Fall auch tatsächlich mit aushalten. Das ist so, ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, es gibt zwei, drei Menschen, die jetzt aufschreien, aber ich sage, das ist genau der Grund, warum man sich vielleicht dann umso mehr ermutigt fühlt, bei euch anzurufen und zu sagen, gut, also jetzt zur Not kann ich da jetzt auch nochmal nachfragen,
Ja.
bevor ich dann vielleicht Schritte gehe, die ich später, naja gut, dann nicht mehr bereuen kann, wenn ich es dann doch mache. Aber klar, nee, finde ich also eine wichtige Aussage, dass ihr einfach da seid und nichts tut, was der sowieso nicht möchte. Natürlich, was du aber auch gesagt hast, ist euer Ziel, die Gedanken richtig einzuordnen und vielleicht ja auch den Geist zu öffnen, den Menschen zu öffnen und sagen, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn du dich mal in eine Hilfe begibst und dahinter schaust, warum sind diese Gedanken da und was kann ich dagegen tun?
Ich freue mich, wenn sich Menschen zum Leben entscheiden. Und doch ist Seelsorge zunächst ohne Ziel. Und sie darf es sein. Seelsorge ist ganz stark eine Haltungsfrage. Und ich möchte ermöglichen, dass ein Mensch Begegnung erlebt. Und das ist wunderschön, wenn dabei entsteht, dass er doch auch wieder Mut zum Leben bekommt.
Okay, also doch wieder die Unterscheidung auch für mich, ne? Ihr seid Seelsorger und keine Berater.
Ja. Und wir gehen davon aus, dass Menschen das sehr bewusst aussuchen. Ich sehe uns als unterschiedliche Möglichkeiten, die Menschen haben. Telefonseelsorge ist eine in großer Freiheit. Ich begegne in großer Freiheit, niedrigschwellig, so hast du es eben genannt, ganz richtig. Und ich habe vielleicht auch meinen Therapeuten. Und ich könnte auch die Polizei holen oder den Rettungswagen. Ich habe all die Möglichkeiten. Und all diese Institutionen haben unterschiedliche Aufgaben. Und unsere ist es, einfach nur da zu sein. Was gar nicht einfach nur ist.
Genau, einfach da sein ist gar nicht so einfach.
So ist es.
Sehr schön. Mona, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit, für deine Ausführungen. Ich glaube, das hat bestimmt dazu beigetragen, dass das wirklich nochmal als wahrscheinlich das niedrigschwelligste Angebot vielleicht wahrgenommen wird und erklärt, dass es wirklich in Ordnung ist, euch in jeder Situation anzurufen, ob jetzt Einsamkeit, die eigene Krise, die so groß oder klein sein kann, wie sie nur ist, oder wenn man sich eben vor allem, wenn man sich suizidal fühlt und dass ihr jemand seid, der alle Menschen begrüßt und einfach begleitet mit dem, was sie gerade haben.
Danke für diese wunderschöne Zusammenfassung und danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Dann wünsche ich dir viel Freude bei deiner Arbeit und wir hören uns.
Dankeschön, sehr gerne.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Lasst uns über Depressionen sprechen. Wenn es dir gefallen hat, wir freuen uns über dein Feedback und eine Bewertung. Bitte bedenke, dass alles, was hier besprochen wurde, auf meiner eigenen Meinung oder der Meinung meiner Gäste basiert. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.